Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir brauchen eine UX-Vision. Davon sind wir jedenfalls überzeugt. Und Dominik erklärt Oliver in dieser Folge, was eine UX-Vision ist, vor allem aber, wie man sie mit dem UX-Vision Canvas sehr schön erstellen kann. Viel Spaß dabei und hoffentlich einige wertvolle Impulse.
In unserem Podcast haben wir schon häufig über Produktvisionen geredet und heute möchten wir über UX-Visionen uns unterhalten und gegebenenfalls auch über ein Tool, ein Canvas für die UX-Vision. Und wenn ich sage wir, bin ich nicht alleine da, sondern ich habe Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik.
Hallo Oliver.
Wir fangen wie immer ganz am Anfang an. Warum denn jetzt eigentlich neben einer Produktvision oder ist es überhaupt neben, sollte ich mich auch mit einer UX-Vision beschäftigen?
Wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich eine Produktvision, dann sage ich gerne, das ist nicht dieses schöne Statement, das man sich da erarbeitet, sondern das ist das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten darüber, was wir eigentlich hier bauen, warum wir es bauen, für wen wir es bauen. Ein Teil, der dabei meistens zu wenig beachtet wird, ist, wie das Nutzungserlebnis hinter eigentlich sein soll. Rund um das Thema User Experience halt. Also wie sollen Menschen hinter auch über die Nutzung des Produktes sprechen? Das ist so mein Gedanke. Und deswegen ist die UX-Vision eigentlich auch nichts anderes als das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten darüber, wie das Nutzungserlebnis von den Menschen, für die wir das machen, erlebt werden soll. Zumindest nach das, was wir anstreben wollen, dass sie das so erleben können, indem wir bestimmte Sachen bauen, die dann hoffentlich dazu führen, dass Menschen das so und so erleben.
Also mit dem Anstreben bin ich völlig dabei, ne? Also auch bezogen auf Produktvision, ne? Also das ist das, wo wir glauben, wo wir vielleicht mal hinkommen wollen, vielleicht, was wir aber auch nie erreichen, aber woran wir uns orientieren. Jetzt bin ich natürlich schon direkt am Anfang unserer Folge klugscheißerisch unterwegs, aber ich würde tatsächlich bei der Produktvision auch noch ergänzen wollen, was denn die Ziele unserer Organisation damit sind, dass wir dieses Produkt bauen. Ne? Also ich bin völlig bei dir, aber gerade dieser Punkt, was ist denn das, was unsere oder inwieweit unsere Organisation, unser Business davon profitiert, dass wir dieses Produkt bauen, das ist zumindest bei der Produktvision ganz oft etwas, was vergessen wird, was aber, glaube ich, elementar ist. Spannend, UX-Vision. Dann kannst du mir doch sicherlich ein paar mehr Informationen geben, wie du mit Teams normalerweise so eine UX-Vision entwickelst oder wie du da rangehst.
Ich habe vor einer ganzen Weile damit angefangen, UX-Visionen zu entwickeln, indem ich tatsächlich erstmal drüber gesprochen habe, in so einer Gruppe, in so einem Team, wie sollen Menschen hinter eigentlich über unser Produkt reden, beziehungsweise über die Nutzung unseres Produktes. Und dann über eine Art Card-Sorting und so weiter zu gehen, Sachen zu sortieren mit Post-its etc., um hinter Sachen rauszunehmen. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass, damit das gut funktionieren kann, bestimmte Arbeiten vorweg gemacht werden müssen. Das heißt, es entwickelte sich so in meinem Verständnis, in meiner Erfahrung, fast schon eine Art Standardprozess, den ich jetzt halt versucht habe, auch beispielsweise in einem UX Vision Canvas, das ich veröffentlicht habe, auch einfließen zu lassen. Nur normalerweise habe ich es immer so gemacht, wirklich, wir schreiben alle auf, was soll eigentlich ein Mensch in deren Sprache, in deren Domänensprache auch, sagen, beschreiben. Das sind meistens Adjektive, das können Bildsprache sein, ne? Also was wie, geht ab wie Schmitz Katze, das wäre eine Bildsprache. Also etwas, wir schreiben das alle auf als ein Produktteam und dann clustern wir das und gucken, sind bestimmte Sachen die irgendwie die gleichen? Ne, also ist unterhaltsam, macht Spaß, ist vielleicht das Gleiche. Ne, also packen wir zusammen und machen Cluster und der Cluster heißt irgendwie Joy of Use, Spaß, Freude, wie auch immer wir es nennen wollen. Aber immer möglichst aus der Sprachdomäne der Nutzenden heraus. Weil wenn ich das für Kinder mache, für Jugendliche mache, für Senioren mache, dann kann sich durchaus auch der Sprachgebrauch ja unterscheiden. Und es ist immer gut, dann mehr aus der Perspektive von den Menschen, für die man das Produkt macht, auch die Sachen zu argumentieren. Und diese UX-Vision ist für mich, also ich erarbeite aus diesen Clustern dann, das sind meine Faktoren, also zum Beispiel ne, der Spaß oder die Schnelligkeit oder die Steuerbarkeit oder was auch immer. Und mein Tipp ist immer, wir wählen uns hinter so drei von diesen Clustern, von diesen Faktoren aus und die fokussieren wir. Und dann haben wir ein gemeinsames Verständnis, okay, wenn wir User Experience gestalten wollen, dann ist es uns besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass die empfundene Schnelligkeit, der empfundene Spaß, die Nützlichkeit, auch gefühlt, also etwas, das sind die Sachen, die wir erreichen wollen. Und dann kann man das hinten raus ganz schön operationalisieren. Aber man hat zumindest erstmal eine Vision davon, eine gemeinsame Vorstellung, wie soll das Nutzungserlebnis eigentlich hinter sein.
Jetzt hast du schon angedeutet, dass du ein UX-Visions-Canvas entwickelt hast. Kannst du da noch sagen, was das ist oder welche Rolle das dann auch in dem Prozess zu erarbeiten der UX-Vision für dich tatsächlich spielt?
Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass wir am Ende für eine gute Entwicklung und auch Operationalisierung einer UX-Vision 5 Schritte brauchen. Der erste wichtige Schritt ist, dass wir uns um unsere Nutzenden kümmern müssen, also die User. Was wissen wir denn von denen? Was wissen wir über die Probleme von denen? Also etwas. Der zweite Schritt ist dann, was ist eigentlich unser Produkt? Da kommt das Thema Produktvision wieder ins Spiel, was du eben schon auch reingebracht hast. Na, also, was wissen wir über unser Produkt? Was wissen wir auch, was es nicht soll? Was ist der Wert des Produktes für uns als Organisation, aber auch für die Menschen, über die wir ja im Schritt 1 schon gesprochen haben? Der dritte Schritt ist dann tatsächlich eigentlich dieses Ausarbeiten, wie ich es eben schon genannt habe. Wir setzen uns zusammen und überlegen, wie sollen Menschen im Idealfall über die Interaktion mit unserem Produkt sprechen. Eben schon gesagt. Das ist so der dritte Schritt. Danach müssen wir uns aber auch überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ne, Nützlichkeit ist total wichtig. Menschen sollen unser Produkt als nützlich empfinden. Ja, wie messe ich das denn? Wie kann ich das denn sehen? Also wie kann ich verstehen, ob wir in diesem Bereich gut sind oder besser werden müssen? Und wenn ich das so gemacht habe, also ich kenne die Menschen, für die ich das Produkt baue, ich weiß, was für ein Produkt ich baue, ich weiß, wie das Nutzungserlebnis sein soll, ich weiß, wie ich es messen kann, dann kann ich mir im 5. Schritt auch überlegen, bei allen Produktänderungen, die ich machen will, bei allen Features, bei allen Anpassungen, bei all dem, was da kommt, selbst beim Wegschneiden von Features, kann ich mir Gedanken machen, welchen Einfluss hat das denn zum Beispiel auf die wahrgenommene Nützlichkeit meines Produktes? Also sprich, welchen Impact auf die User Experience haben verschiedene Planungsaktivitäten beziehungsweise welche Änderung am Produkt hat welchen Effekt. So, im Groben mal die 5 Schritte durchgenommen. Und das Canvas selber strukturiert das jetzt natürlich visuell. Ja, also die meisten Canvases sind ja ehrlicherweise nichts anderes als eine Art Vorgehensmodell mit einer Struktur, wo man sagt, wir haben verschiedene Bereiche, da müssen wir Sachen machen und dann gibt es eine Reihenfolge. Das ist bei mir nicht anders.
Ja. Ich das spannend finde, ne? Also ich erlebe so solche Canvases entweder als so eine Art Vorlage, mit der ich halt arbeiten kann, ne? Also meine Gedanken sortiere und dann ein bisschen Struktur habe, um damit zu arbeiten. Es gibt aber auch, finde ich, eine zweite Kategorie von Canvases, die vor allen Dingen dann das, also die Erkenntnisse, zu denen ich gekommen bin, in eine Struktur bringe, um damit zu kommunizieren. Und was ich ganz häufig erlebe, ist, dass eher so ein Arbeitscanvas genommen wird, um zu kommunizieren, oder ein Kommunikationscanvas genommen wird, um damit zu arbeiten. Und manchmal dann Teams überrascht sind, dass das gar nicht so gut funktioniert oder ihnen dieses Canvas halt nicht so besonders gut hilft. Und deswegen war da nochmal meine Frage, ne, also was das UX Vision Canvas für dich ist, und wir können ja gleich vielleicht auch überlegen, wie ich das dann tatsächlich benutze und wie ich das so einsetze.
Für mich ist das in erster Linie tatsächlich eine Visualisierung von den Sachen, die ich habe, weil ich brauche, wenn ich mir als Gruppe, als Team Gedanken dazu machen will, wie ist die UX Vision, auch ein gemeinsames Verständnis über Nutzer, über das Messen der User Experience, über das Produkt, Features und so weiter. Und das muss man visualisieren. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass in den Bereichen User, Measurement, Product und Feature, ne, ich habe das prima auf Englisch geschrieben, gibt es auch jeweils nochmal einen extra Bereich, wo ich sage, welche Herausforderungen haben wir eigentlich, um hier besser zu werden? Weil ganz oft haben wir auch Fragen, die wir nicht beantworten können. Also zum Beispiel zu unseren Nutzern oder Nutzerinnen oder auch zum Produkt selbst. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung wollen wir nächstes Jahr gehen oder zu welchen Features. Wir wissen noch nicht, welche relevant sind. Dass man das auch visualisiert und dann kontinuierlich nutzen kann, um zu schauen, woran wollen wir als nächstes arbeiten.
Finde ich total spannend. Und als ich das UX Vision Canvas von dir das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist aber eine coole Idee, dass man das auch vielleicht so in Richtung Produktvisions-Canvas tatsächlich machen könnte. Da Dann kam mir aber noch ein weiterer Gedanke, also sich über die Gedanken, welche Herausforderungen wir haben, dann ne, in diesem Bereich Gedanken zu machen, total gut. Ich mache in meinen Strategietrainings ganz häufig ja, dass wir explizit aufschreiben und uns erarbeiten, wer ist denn aber gerade nicht unser Nutzer? Oder wie nutzen wir es gerade nicht? Und das wäre für mich nochmal ein weiterer Schritt, der mir gerade kam, als du das so erzählt hast. Also auch, dass ich vielleicht jetzt mal überlege, bei meinen Produktvisionserarbeitungen auch den Schritt weiterzumachen und zu visualisieren, das sind unsere Nutzer, das sind aber nicht unsere Nutzer. Ne? Oder das sind die Bedürfnisse, um die wir uns kümmern, im Product Vision Board, meinetwegen von Roman, daran angelehnt, aber das sind jetzt die Bedürfnisse, um die wir uns explizit nicht kümmern, zeitgleich mit diesen Herausforderungen. Ja, total spannend.
Jetzt hattest du ja auch andere Vision Canvases, ne? Wie Product Vision Canvas und so weiter genannt. Da sind Überschneidungen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich finde ja, bei den meisten Canvases ist so, ja, du kannst irgendwie jetzt alle Canvases nehmen, aber dann sind doch wieder Informationen auf dem einen auch gleich wie auf dem anderen. Das ist okay. Für mich ist das erstmal okay, weil ich muss dann vielleicht nicht nochmal alles neu visualisieren, sondern kann dann sagen, das ist wie auf diesem Canvas, aber es gibt immer eine Ergänzung, die über dieses Canvas kommt, was auf dem anderen nicht drauf ist.
Ja, fair enough, ne? Also es wird sehr wahrscheinlich die Zielgruppe und der User sein von dem, was du kennengelernt hast zwischen Product Vision Board und jetzt dem UX Visions oder Vision Canvas. Mir kam aber der Gedanke und Frage an dich, glaubst du, dass es hilfreich ist, zuerst über die Produktvision nachzudenken, weil du ja gesagt hast, ne, wir definieren hier auch irgendwie unser Produkt und leiten daraus ab, wie ein Nutzer dieses Produkt empfindet. Also hättest du das Gefühl, wir brauchen erst ein konkreteres Verständnis unseres Produktes, um dann in so eine Diskussion über die UX-Vision einzusteigen? Oder guckst du da ganz anders drauf?
Wenn es in der Organisation bereits ein offizielle, vereinbarte Product Vision gibt, eine Produktvision, muss ich damit für das UX-Vision Canvas nicht anfangen. Ich kenne aber genug Kontexte, in denen gibt es keine explizite Produktvision. Und genau weil es das in vielen Fällen einfach nicht gibt, soll mein Canvas mit dem UX-Vision Canvas so offen sein, dass du das auch anwenden kannst, auch wenn es noch keine ganz klare Produktvision gibt. Es wäre aber hilfreich, das entweder zeitgleich zu machen, oder die Produktvision sogar vorher zu formulieren. Weil ich die Produktvision dann spätestens im Schritt 2 vom UX Vision Canvas nutzen kann, wo es eben um das Produkt geht. Sprich, welchen Wert soll das Produkt eigentlich liefern? Dann habe ich aber auch schon in dem Product Vision Bereich hoffentlich schon auch über die Menschen gesprochen, für die ich das Produkt baue. Das heißt, das sind zwei Sachen, die schon erledigt sind, wenn ich denn vorher eine vernünftige Produktvision ausgearbeitet habe.
Du machst ja auch öffentliche Trainings, gerade über Vision, auch als Produktwerker, ne, also die wir anbieten. Könnt ihr gerne auch nochmal reingucken auf Eventbrite oder auf unserer Webseite. Gehst du da genauso vor? Also, dass du es eher so parallel machst oder wie baust du das auch innerhalb des Trainings auf?
Ich fange meistens sogar noch ein kleines bisschen vor an, weil in so einem Trainingskontext musst du auch immer erstmal versuchen, so eine gute Idee zu haben. Die Leute müssen damit schwanger werden und es muss so in deren Köpfen so ein bisschen reifen. Die müssen ein Gefühl dafür entwickeln. Das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch, ist aber bei uns Menschen meistens so, dass wir müssen uns mit so einer Idee anfreunden. Wir müssen die uns so ein bisschen zu eigen machen. Und ich finde, ich mache meistens kein Product Vision Canvas bei meinen Trainings, bei den reinen Produktvisionstrainings schon. Aber es gibt halt andere Varianten, wie das Product Vision Interview, wie auch das Positioning Statement von Geoffrey Moore und so weiter. Also andere Varianten, wie ich eine Produktvision klar machen kann. Und habe ich zum Beispiel jetzt in einem Team nur ein Product Vision Statement, das eben von dem Positioning Statement von Geoffrey Moore abgeleitet ist. Für die und die Menschen, die das und das Problem haben, ist unser Produkt folgendes. Also ein Statement. Ne, nicht besonders sexy, aber irgendwie inhaltlich umfassend genug. Vielleicht sogar die Basis für einen sexy Spruch, der dann auch in Erinnerung bleibt. Dann ist da noch nicht genug in so einem Canvas erarbeitet. In meinen Trainings mache ich es dann gerne so, alleine weil es ein Trainingsformat ist. Wir machen ein Positioning Statement zum Beispiel, mit dem wir dann weiterarbeiten. Und dann kann ich im UX Vision Canvas das Thema User und Product noch weiter ausarbeiten und dann noch tiefer reingehen. Wenn ich jetzt bei einem Unternehmen mit drin bin und ja auch Inhouse-Trainings oder Workshops gebe oder das auch begleite, dann kann es auch ganz oft sein, dass die zum Beispiel, wie eben von dir genannt, das Product Vision Canvas von Roman, dass wir das schon irgendwie ausgefüllt haben, dann hängen wir das dazu. Dann wird man aber schnell feststellen, dass im Gespräch über die UX-Vision man eigentlich auch an dem Product Vision Canvas nochmal was ergänzen kann, weil wir was Neues über die Menschen verstanden haben, beziehungsweise gemerkt haben, da gingen wir die ganze Zeit von aus, dass das so ist, aber explizit gemacht haben wir es noch gar nicht. Und dann machen wir es explizit und dann machen wir es dazu und dann reduziere ich auch Users und Products so ein bisschen, aber ich schmeiße es nicht ganz weg. Weil ich immer sagen kann, gerade bei Users, was sind auch so im Bereich User Experience vielleicht Vorerfahrungen, die die Menschen haben? Also mit welchen anderen Produkten haben die schon gesprochen? Weil das kann ich dann auch bei Product wieder dazu ergänzen. Wo wollen wir uns auch alleine vom Nutzungserlebnis her differenzieren? Das kann ich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, das ist der 15. Podcast zu Product Ownern, wie wollen wir uns von dem Rest differenzieren? Das ist vielleicht auf dem einen nicht klar genug geworden. Hier wird es dann vielleicht was klarer, weil wir es klarer haben müssen.
Lass uns einen Schritt weitergehen. Wir haben dann das UX Vision Canvas, haben daran gearbeitet, haben eine Version, wo wir denken, die ist gut genug, um damit dann auch in unserer Produktentwicklung arbeiten zu können. Wie nutze ich das denn jetzt als Product Ownerin tatsächlich in meiner Produktentwicklung?
Jetzt kommen mir die ersten Überlegungen davon schon aus einer Welt vor Corona. Das heißt, da war ich noch sehr viel im Büro und sehr viel mit den Teams. Und was ich sehr schätze, ist so etwas an eine Wand zu kleben. Das mag ich eigentlich total gerne, weil jeder, der irgendwie in das Produktteam, in den Raum reinkommt, kann direkt die wichtigsten Sachen sehen. Da habe ich an einer Wand das Canvas, was ich mir eben auch selber schnell basteln kann, indem ich mir große Post-its nehme mit den Titeln drauf und darunter in welcher Form auch immer, da kann eine Persona kleben, da können dann auch Graphen kleben, da können Post-its kleben, Text, wenn die Wandbeschreiber ist, keine Ahnung, also etwas. Da das mittlerweile mit den verteilteren Teams viel stärker geworden ist als früher, mache ich das natürlich gerne auf Miro, also einem virtuellen Whiteboard. Muss ich aber unter Umständen gar nicht machen. Für mich ist das Wichtige, dass das Canvas ist in erster Linie für mich ein Instrument, um während eines Workshops gemeinsam oder eines Prozesses vielmehr, um gemeinsam Sachen zu erarbeiten. Also das Wissen von Nutzern zusammen, über Nutzer zusammentragen, Entscheidungen über das Messen, die Produkte, die Features und so weiter. Nur irgendwann musst du das ja richtig operationalisieren. Und ich habe gesagt, im fünften Schritt schauen wir uns an, welches Feature zahlt eigentlich wie auf was ein. Das könnte ich jetzt ständig aktualisieren, das kann ich aber auch einfach im Product Backlog machen. Das heißt, am Ende muss ich diese Aufgabe in erster Linie irgendwo unterbringen. Ich finde dann aber eher zu sagen, in so einem Workshop oder anfänglichen Prozess, wir machen das einmal, bevor wir so richtig durchstarten. Dann haben wir es visualisiert und danach muss das operationalisiert werden. Dann reicht es meistens, wenn man meinen Schritt 3, was ist diese UX Vision als solches, sprich die Begriffe, über die Menschen reden sollen, die muss ich irgendwo visualisieren und an die Wand bringen. Das kann ein virtuelles Whiteboard sein, das kann auch die Tür sein von einem Büro, das kann auch ein Foliensatz sein, der immer wieder mit rumkommt, weil ich finde, du kannst so eine Vision genauso wie eine Produktvision am Anfang eines Reviews, eines Plannings oder ähnliches immer wieder zitieren, um auch die Stakeholder mit in diesem Boot zu haben, dass das die Richtung ist, in die wir gerade gehen.
Jetzt sagtest du operationalisieren. Das heißt, wenn wir auf einer Ebene sind der Product Backlog Einträge, also Sachen, die da drin stehen, die wir eventuell umsetzen wollen, dann wäre für dich das, was wir tatsächlich erreichen wollen aus einer UX-Sicht und so wie wir es messen, Teil dieser Anforderung? Also würdest du das mit in die Anforderungen halt aufnehmen? Weil wenn ich ja ganz klassisch die User-Story hätte, also und so möchte ich damit, ist es ja eher aus Sicht des Nutzers formuliert und man könnte ja durchaus auch ergänzen, ja, und wir stellen fest, dass das so ist, weil das und das sich so und so verändert hat oder so.
Es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante, dass du diese Messungen, diese Erkenntnistheorie und so weiter verallgemeinerst. Das ist so wie eine nicht funktionale Anforderung an das Produkt, wie Geschwindigkeit etc. Die kannst du einmal auch fürs gesamte Produkt definieren. Theoretisch kannst du die in die Definition of Done mit einpflegen und sagen, all das, was wir hier bauen, soll von Menschen als nützlich empfunden werden. Dann ist meine Frage, wann ist es denn? Wann wird es denn als nützlich empfunden? Und mein Lieblingsinstrument ist halt dann die Befragung per Fragebogen, um zu sagen, bezogen auf das Produkt, wie nützlich finden Sie es denn oder ähnliches. Es gibt da auch gute standardisierte Fragebögen wie den UEQ, also User Experience Questionnaire, den ich hier an der Stelle auch schon häufiger genannt habe. Also etwas kann ich dann nutzen, um kontinuierlich zu messen. Jetzt gibt es aber immer den Fall, dass man mal ein einzelnes Feature bewerten will. Das ist für mich der Fall 2. Also ich hab entweder eine standardisierte Messung, die ich regelmäßig machen kann, Thema UX Controlling, wo ich sehr regelmäßig Daten erhebe, um zu bewerten, ob wir im Bereich User Experience in die richtige Richtung gehen. Wenn ich das bei meinem Produkt aber jetzt für einen bestimmten Bestandteil wissen will, wird es schwierig, weil dann muss ich tatsächlich Tests machen und die sollte man mit einplanen. Wenn man ein Team hat, das eine Sprintlänge von 3 oder 4 Wochen hat, was möglich ist, ich persönlich finde das nicht so geil, aber es ist okay, wenn das Teams machen, dann hat man schon mal eher die Möglichkeit, das auch mitzumessen. Da muss man nur vorher klar haben, und das ist dann Teil für mich des Refinements, dass wir mal drüber sprechen, wie viele Leute befragen wir, welche Leute befragen wir oder mit wie vielen Leuten machen wir welchen Tests. Das kann ein Think-Aloud-Test sein, das kann auch einfach wirklich eine Beobachtung sein und mal gucken, wie die Leute so reagieren. Im Worst Case ist das halt mit ein paar Friendly Usern, wie das so schon heißt, Leuten aus der näheren Umfeld, die uns eher wohlgesonnen sind. Dann nimmt man die Erkenntnisse und versucht sie so ein bisschen zu dämpfen und zu sagen, na gut, das sind eh alles, ne, Leute, die uns gut gesinnt sind. Hier waren trotzdem 2, 3 Kleinigkeiten. Lass uns da nochmal dran gehen. Bei einem Team, das 2 Wochen oder sogar nur 1 Woche als Sprint hat, sehe ich das immer als etwas schwieriger. Dann würde ich tatsächlich wieder zum ersten tendieren. Was okay ist, ist zu sagen, wir bauen das jetzt. Oder wir bauen auch eine erste Variante oder auch meinetwegen einen Prototypen, mit dem man das ermitteln kann. Und wir planen in einem der nächsten Sprints eine eigene Aufgabe ein, die da zum Beispiel heißt, wir testen. Wir testen zum Beispiel die User Experience unseres Produktes, weil jetzt kommt der letzte Punkt dazu, die Schwierigkeit nämlich, die dabei entsteht. User Experience ist das Ergebnis eines komplexen Interaktionsrahmens. Bedeutet, ich könnte euch jetzt nach dieser Folge fragen, wie findet ihr unseren Podcast? Aber vielleicht habt ihr andere Folgen vorher gehört oder ihr habt gerade einen anderen Podcast zwischendurch gehört oder ihr habt gar keinen Bock mehr aufs Zuhören, sondern wollt eher irgendwas anschauen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es wird 1000 Sachen geben, die darauf Einfluss haben können, wie ihr die User Experience beurteilt. Das macht es halt schwierig und deswegen bin ich weniger dabei, einzelne Epics, User Stories und so weiter oder Backlog-Items generell zu bewerten, was rumgekommen ist, sondern am Ende immer nur das Gesamtprodukt zu beurteilen, war das jetzt gut oder schlecht.
Ja, spannend, weil der Hintergrund meiner Frage war, wenn ich das könnte oder wenn ich das so machen würde und ich könnte es auch hinterher messen, dann wäre es ja vielleicht noch ein weiteres Kriterium, was ich für meine Priorisierung meiner Backlog-Items benutzen könnte. Ne? Also das war so der Hintergrund meiner Frage, weil manchmal haben wir ja nur als so und so möchte ich das. Ne? So, da haben wir überhaupt nichts, woran wir festmachen können, ist das jetzt wichtig oder weniger wichtig. Und deswegen plädiere ich ja immer auch, was es der Organisation bringt, was für einen Mehrwert, was für einen Outcome wir schaffen, mit halt in die Anforderungen mit reinzunehmen. Und mein Gedanke war halt, ob wir das nicht auch tatsächlich aus so einer UX-Sicht basierend auf dem UX-Vision Canvas auch noch ergänzen könnten. Weil ich glaube, wenn wir diese Sicht auch noch hätten, dass die Priorisierung vielleicht noch einfacher wird, bezogen auf die Backlog-Items.
Wird sie sogar. Aber Vorsicht, es ist nicht so einfach, wie man gerne möchte.
Ne, dass das nicht so einfach ist, hatte ich gerade eben auch verstanden. Du hast ja sehr gut sehr gut erklärt. Ich kann das immer sehr wahrscheinlich nur zeitverzögert. Ne? Es gibt einen gewissen Kontext, was auch immer. Aber es war das, was in meinem Kopf war. Deswegen hatte ich die Frage gerade noch mal reinwerfen wollen.
Also das ist auch etwas, was ich in meinen Trainings und in Teams, die ich begleite, immer wieder propagiere. Ne? Also du hast am Ende kannst du hoffentlich deine Product Backlog Items danach einschätzen. Was glauben wir, welchen Einfluss hat dieses Feature, dieses Merkmal auf die wahrgenommene Nützlichkeit unseres gesamten Produktes? Das lohnt sich dann vor allem, wenn ich kontinuierlich messe, also zum Beispiel einmal im Monat eine Befragung mache und dann Werte rauskriege und sagen kann, ach guck mal, Nützlichkeit ist hochgegangen, runtergegangen oder ähnliches. Weil ich danach auch eine informierte Entscheidung treffen kann, dass ich in meinem Product Backlog die Reihenfolge ändere. Aber die Schwierigkeit, die dabei besteht, ist, je nach Granularität deiner Product Backlog Items. Wenn du deine Product Backlog Items sehr fein geschnitten hast, und man könnte schon fast sagen, ne, es gibt ja diese Standard CRUD Techniken, also Create, Read, Update, Delete, die du auf fast jede Entität anbringen kannst, die du auch gut zum Schneiden nutzen kannst. Also keine Ahnung, ne? Eine Rechnung musst du anlegen können, die musst du lesen können, die musst du überarbeiten können, die musst du archivieren können, die musst du und so weiter. Nur das reine Löschen der Rechnung in deinem System beispielsweise, das würde ich nicht danach beurteilen, welchen Einfluss auf die User Experience hat es. Da du aber diese Sachen meistens zu einem Epic eh zusammenfasst und sagst, ich habe hier ein Epic, das heißt irgendwie als Anwender möchte ich Angebote erstellen und bearbeiten können damit und so weiter, dann ist das wieder groß genug. Also die Flughöhe sollte hoch genug sein, damit man das Gefühl hat, als Team hier eine sinnvolle Information erzeugen zu können, die wir hinterher für die Priorisierung nutzen können. weil, also tatsächlich, ne, wenn ich jetzt so ein ganz klein bin, so eine Aufgabe, die vielleicht auch nur eine halbe Stunde dauert, in so einem Team vielleicht, also minimale Änderungen, die brauche ich nicht dazu zu bewerten. Aber die nächstgrößere Instanz, Epics, da liege ich meistens ganz gut mit, die danach zu beurteilen, welchen Einfluss die auf die UX haben.
Hm. Bist du schon mitten in der Herausforderung bei der Benutzung des UX Vision Canvas? Gibt es da noch was, auf was man achten sollte? Also wenn sich jetzt Hörer in motiviert fühlen, so ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen und dann das Ganze auch in die Nutzung zu bringen?
Die Kernherausforderung ist tatsächlich, das bereits vorhandene Wissen der Organisation zusammenzutragen. Bedeutet, wir wissen meistens schon ganz viel über die Menschen. Wir wissen meistens auch schon ganz viel über unser Produkt. Ne? Was soll es uns bringen beispielsweise? Oder für wen wollen wir es machen? Oder was soll es genau tun? Da wissen wir meistens schon ganz viel. Wir müssen aber dafür sorgen, dass bei der Ausarbeitung dieses UX Vision Canvas die richtigen Leute mit dem richtigen Wissen zur richtigen Zeit zusammenkommen. Die Herausforderung dabei ist, diese Menschen auch zu identifizieren, die das Wissen tragen, da, wo es also schon irgendwie rum mit dabei ist. Erfahrungsgemäß mache ich so ein Canvas gerne mit so einem Inner Product Team. Das heißt, ich habe, also meine Software-Developer dürfen sich meistens aussuchen, ob sie alle dabei sind. Ich habe sie ja ganz gerne dabei, aber ich habe mindestens Vertreter von denen mit dabei. Dann habe ich Leute, die machen visuelles Design oder Interaktionsdesign. Also die, die Entscheidungen bezüglich der Gestaltung der Nutzerinterfaces und so weiter treffen, die müssen dabei sein. Ich habe auch schon Teams gehabt, da waren auch die Geschäftsführer dabei. Was vollkommen legitim ist, weil die ganz viel Wissen reingebracht haben. Wenn es dann wieder zu viele Leute werden, hast du die nächste Herausforderung. Du musst soziale Kommunikationsprozesse irgendwie steuern. Das ist nicht trivial, aber das geht. Was ich dann gerne mache, ist, wenn ich sehr viele habe, und ja, ich habe das auch schon mit 30 Leuten gemacht. Nein, das ist nicht meine Empfehlung. Aber wenn ich so viele Leute habe, dann teile ich sie in kleinere Gruppen auf, die sich um einzelne Bereiche kümmern sollen. Also zum Beispiel eine Gruppe, die sich erstmal nur um User kümmert, eine Gruppe, die sich erstmal nur ums Produkt kümmert, eine, die sich schon um das Measurement kümmern kann und so weiter. Und dann lasse ich die so ein bisschen iterieren und gegenseitig Feedback geben etc. Aber immer so eine kleinere Gruppe, die arbeitet, weil sonst wird das in der großen Gruppe alles zu diskutieren, ist wie bei einer Produktvision Quatsch. Funktioniert nämlich nicht.
Ja, das war ja jetzt auch bezogen auf die Erarbeitung, also welche Herausforderungen du sie siehst. Gibt es noch irgendwas wirklich hinterher bei der Benutzung? Also wir haben ja auch gerade eben bezogen auf die Anforderungen, ne, und dass sie auf der richtigen Flughöhe unterwegs sein soll und sowas geredet. Aber hast du da noch irgendwas? Also wie ich das Ganze operationalisiere oder auf was ich aufpassen sollte in der Nutzung dieses Canvases?
Ich lasse jetzt mal außen vor, dass man bestimmte Sachen sowieso bei allen Canvases machen müsste. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aber
ja, dann muss es auch zu Ende sein.
Jetzt bringe ich es auch zu Ende. Das Problem an einem Canvas ist, wenn ich das erarbeitet habe, ist das immer schön ein Artefakt, das dann schnell in der Schublade verschwindet. Und das ist Mist. In einigen Fällen ist das vielleicht sogar okay, weil das Resultat eigentlich in den Köpfen, in der Erlebniswelt der Mitarbeitenden quasi stattfindet. Aber ich finde es sinnvoll, so ein Canvas immer wieder mal heranzunehmen und zu schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Also wie alle anderen Artefakte an einigen Stellen auch. Aber immer noch zu schauen, haben wir was Neues über Nutzer gelernt? Haben wir was Neues über was Messen kennengelernt? Ne? Keine Ahnung, wir befragen die Leute zu oft oder zu selten. Haben wir noch irgendwas Neues gelernt über die Features, die wir machen? Ah, hier haben wir noch kein Feedback eingeholt. Müssen wir aber machen, ist ein kritisches Ding. Also etwas. Deswegen in dem Canvas gibt es unter User, Measurement, Product und Features nochmal diesen Bereich, welche Challenges haben wir hier? Und da muss man regelmäßig drauf gucken. Meine Erfahrung ist, dass es vollkommen ausreicht, so ein bis zwei Monate nochmal drauf zu schauen. Nur wenn man das überhaupt nicht macht und das auch nicht von Anfang an einplant, dann gibt es genug Teams, wo das hinter im Sinne von operativen Druck doch wieder untergeht und man auch viel stärker wieder mehr in Delivery reingeht, statt sich hier zu überlegen, wie soll das Nutzungserlebnis von den Menschen da draußen sein.
Also ich kann da völlig mitgehen zu sagen, am Anfang guckt man sich es vielleicht jede ein bis zwei Monate auch nochmal an, weil ich ja häufig auch am Anfang einer Produktentwicklung wesentlich mehr Dynamik habe. Vielleicht kannst du ja bei der Ergänzung mitgehen, weil das mache ich bei der Produktvision und der Erarbeitung von Produktvisionen mit Teams halt auch immer, dass ich kommuniziere. Immer dann, wenn ich zu einer wirklich relevanten neuen Erkenntnis gekommen bin, ne? Also wenn wir feststellen, ja, das ist gar nicht so, wie wir es da aufgeschrieben haben, ne? Im Product Vision Board oder auch im UX Vision Canvas, dann sollte ich natürlich mir das angucken und überlegen, was ich halt anpassen soll. Das heißt, für mich ist ganz häufig dieses Zeitliche, eine gute Erinnerung, es zu tun. Aber ich sehe halt leider sehr viele Teams, die sagen, ja, jede 3 Monate gucken wir mal auf die Produktvision. Wir wissen zwar jetzt, dass sie überhaupt nicht mehr hält und dass wir da völlig falsche Annahmen haben, aber wir haben ja jede 3 Monate das Review und machen halt einfach so weiter. Ne? Also es muss auch immer Situationen geben, wo wir sagen, oh, hier ist irgendwas, was ganz viel umwirft von Grundannahmen, die wir hängen. Und dann solltet ihr natürlich, zumindest in meiner Welt, das sofort angucken. Aber ich gehe davon aus, dass du bei dieser Haltung total mitgehst und dass du das genauso siehst. Ne?
Ja, da gehe ich mit. Voll gut. Jetzt mach ich's mir einfach. Nein, da gehe ich mit, absolut.
Sehr schön. Siehste, unser Podcast ist auch immer gut, damit wir voneinander lernen. Weil wir uns manchmal, glaube ich, so untereinander zu wenig Zeit dafür nehmen. Aber ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Und der guten Tradition wegen musste ich natürlich auch noch fragen, hast du noch 1, 2 finale Tipps, die du uns, mir, unseren HörerInnen irgendwie zur UX-Vision, zum UX-Visions-Canvas geben kannst?
Also erstmal mache ich natürlich ganz, ganz uncharmant Werbung, weil unter www.ux-vision.com findet ihr das Canvas zur freien Verfügung. Ich will noch nicht mal eure E-Mail-Adressen haben. Ladet es einfach runter und nutzt es. Weil ich glaube, in vielen Fällen kann man auch schon mit, allein wir bringen es mal an die Wand und wir sprechen als Team mal darüber, schon eine ganze Menge bewegen. Ne? Also das soll der Werbeblock jetzt quasi gewesen sein. Ich habe darüber hinaus noch so das Gefühl, nachdem ich das jetzt auch schon einige Male gemacht habe, dass es tatsächlich in Präsenz besser funktioniert. Also, ich weiß nicht warum, ne? Ich hab das auch mit Miro gemacht, mit virtuellen Whiteboards etc. Concept Board habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich das persönlich nicht so mag. Aber da funktioniert es zwar irgendwie auch, aber ich habe das Gefühl, dass durch dieses Miteinander drüber sprechen, gerade auch mit Post-its, und man macht das so ein bisschen anpackbar, auch das sind ja Erlebnisse. Das heißt, ich versuche immer, das Ausarbeiten des UX Vision Canvases auch selber zum Erlebnis zu machen und mir dafür Sachen ranzusuchen, die für die Menschen, die dabei sind, irgendwie auch gut sind. Und jetzt werde ich sehr meta, weil im Idealfall muss ich mir auch überlegen, wie sollen denn die meine StakeholderInnen, mit denen ich das ja auch gemeinsam mache, in verschiedenster Ausprägung, über diesen Prozess hinterher reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt für jedes Projekt oder jeden Produktkram, den ich mache, hier irgendwie ein eigenes Vision Canvas baue. Also das überhaupt nicht. Aber zumindest diesen Teil, wie sollen Menschen im Idealfall darüber sprechen, nutze ich auch dafür. Und da muss man seinen eigenen Kontext mal genauer anschauen. Und wenn man gerade auch sowas gemacht hat, wie dass man mit den Stakeholdern gesprochen hat und die auch genau gut kennt und so weiter, dann die richtigen Leute hier einladen kann, dann ist das sicherlich sinnvoll, dafür zu sorgen, dass das gut funktioniert. Bei mir ist es meistens viel mit Post-its arbeiten, mit Beispielen auch arbeiten, was andere so gemacht haben und auch Süßigkeiten auf den Tisch stellen.
Und wenn ihr all das erleben wollt, dann guckt doch tatsächlich mal bei uns auch in die Trainings. Vielleicht findet ihr was, sodass ihr mit Dominik Süßigkeiten essen könnt und auch noch über UX-Visionen diskutieren könnt. Dank dir, Dominik. Und die Links oder den Link, damit ihr euch das Board runterladen könnt, packen wir natürlich auch in die Shownotes.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.